Jungs, bei uns geht's jetzt weiter mit dem Programm auf Deutsch.
Hallo auf den Wellen des tschechischen Rundfunks. Zu der vor uns liegenden halben Stunde darf ich Sie nun wieder zu einer Wochenendsendung von Radio Prag einladen. Am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Martin. So wie jeden Samstag besuchen wir auch heute wieder unseren Kultursalon. Im Zentrum unserer Aufmerksamkeit steht diesmal eine außergewöhnliche Fotoausstellung, die man derzeit im Prager Kinski Lustschloss besuchen kann. Zuvor hören Sie eine weitere Lektion unseres Tschechisch-Sprachkurses. Doch beginnen wollen wir zunächst mit einem erneuten Blick in die tschechische Geschichte. Diese Tage wandert eine kleine Reisegruppe durch die ostböhmischen Beskiden in Richtung Polen. Ihre Reise über die Berge ist auch eine Reise in die Vergangenheit. Die Geschwister Mary und Georg Jaksch sind hier unterwegs auf den Spuren ihres Vaters Wenzel, begleitet von Familie und Freunden. Der sudetendeutsche Sozialdemokrat Wenzel Jaksch war im März 1939 vor den Nazis über die Beskiden nach Polen geflohen und von dort weiter nach Großbritannien. Seinen Weg kann man noch heute recht gut nachvollziehen, weil er ihn selbst schriftlich festgehalten hat in seinem Text Abschied von Böhmen. Gerald Schubert hat Mary und Georg Jaksch am Anfang ihrer Spurensuche in Prag getroffen. Alles Weitere hören Sie jetzt in einer weiteren Ausgabe unseres Kapitels aus der tschechischen Geschichte.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Georg Jaksch wurde im Dezember 1945 in Großbritannien geboren, Mary zwei Jahre später. Georg lebt heute in Antwerpen und kümmert sich in einem internationalen Unternehmen um die Bereiche Umwelt und soziale Verantwortung. Seine Schwester Mary lebt als Schriftstellerin in Neuseeland. Die Erinnerungen an ihren Vater Wenzel Jaksch hat beide nach Tschechien geführt. Auch ins Studio von Radio Prag, wo wir im Archiv alte Rundfunkaufnahmen des sudetendeutschen sozialdemokratischen Politikers gefunden haben. Zum Beispiel eine Rede vom 16. September 1938, also aufgenommen ein Jahr vor Kriegsbeginn und nur zwei Wochen vor dem Münchner Abkommen, als der Nationalitätenkonflikt zwischen Sudetendeutschen und Tschechen bereits überzukochen drohte.
Das Gebot der Stunde ist Besinnung. Lassen wir uns nicht einreden, dass das eine Volk nur aus Teufeln besteht und das andere nur aus Engeln. Ob uns eine deutsche oder eine tschechische Mutter geboren hat, vergessen wir nicht, dass wir auch Menschen sind.
Eindringliche Worte zu einer Zeit, in der Europa bereits auf den Abgrund zusteuerte. Die politische Sprache von damals mag heute vielleicht oft pathetisch klingen. Was empfindet Georg Jaksch, wenn er die 73 Jahre alte Aufnahme seines Vaters heute hört?
Sicher war ein Mensch mit tiefen Überzeugungen, einer sehr ausgebildeten persönlichen Verantwortung und Ethik, ethischen Einstellung auch gegenüber seinen Mitmenschen. Und ich denke, wenn man ihn hört, dann spürt man im Hintergrund diese tiefe Überzeugung, die hinter seinen Worten steht. Und ich denke, heutzutage, wenn wir unsere Politiker anhören, dann ist mal oftmals geht es um relativ sekundäre kleine Sachen, die für zukünftige Generationen von wenig Interesse sind. Und ich denke, das Pathos, die Emotion und die Überzeugung hat seinen Platz in der Politik und vielleicht sollte sie mehr Platz haben.
So oder so müssen endlich die Formen eines ehrenvollen, friedlichen Zusammenlebens der Nationen gefunden werden. Nicht nur bei uns im Lande, sondern in ganz Europa. Die Blicke einer besorgten Welt sind auf unser unglückliches Grenzland gerichtet. Wird hier die Flamme eines neuen Weltbrandes zuerst aufzüngen, oder wird von uns aus eine Botschaft des Friedens durch die Länder gehen? Das ist die bange Frage, die auf aller Lippen schwebt. An uns liegt es, die zu beantworten.
Was mir aufgefallen ist, ist, dass diese Passion, das verbinde ich sehr mit der Erinnerung an meinen Vater.
Mary Jaksch.
ein passionierter Mann, ein passionierter Mensch. Und ich denke, dass er das an uns auch weitergegeben hat. Also ich denke, dass wir beide, Georg und ich, wir sind sehr passioniert über das, was wir machen. Und er war wirklich mit Leib und Seele dabei. Ich erinnere mich daran, wie, wenn wir in Urlaub fuhren, wir saßen am Strand in Italien, er saß auf einem Stuhl und schrieb. Also er war immer dabei, darüber nachzudenken, wie man die Zukunft anders gestalten könnte. Er fühlte sich verantwortlich, nicht nur für sich, sondern für die Welt.
Welch ein Segen für das Land, wenn es gelänge, es zum Ausgangspunkt einer neuen Epoche des europäischen Friedens zu machen. Der Schlüssel dazu liegt in unserer Hand. Wo ein Wille, da ein Weg.
Wenzel Jaksch wurde 1896 in Südböhmen geboren. Bereits in jungen Jahren war er Redakteur der Zeitung Sozialdemokrat und schloss sich der Deutschen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei in der Tschechoslowakischen Republik, DSAP, an. Ab 1929 war er Abgeordneter im tschechoslowakischen Parlament, 1938 wurde er der letzte Vorsitzende der DSAP. Als im März 1939 die Deutschen in Prag einmarschierten, da begann für Jaksch die abenteuerliche Flucht, die er später in seinem Bericht »Abschied aus Böhmen« festgehalten hat.
Es war am 14. März, 8 Uhr abends. Mein Arbeitszimmer in der Redaktion des Sozialdemokrat in der Vochowa war aufgeräumt, die Schubladen offen, sogar der Papierkorb geleert. Niemand sollte durch einen zurückgelassenen Brief oder Zettel gefährdet werden. Der letzte Akt des Dramas der sudetendeutschen Arbeiterbewegung hatte den Tag ausgefüllt. Wir wussten, dass Hitler im Begriffe war, seine Hand nach Prag auszustrecken.
Die erste Station der Flucht, die britische Botschaft in Prag.
Ich versuchte zunächst auf der roten Plüschbank des Ballsaales meinen Schlaf nachzuholen, doch bald wurde ich wieder geweckt. Der Hausherr, Gesandter Newton, stand vor mir und lud mich, den ungebetenen Gast, zum Abendessen ein. Die Engländer wissen die gesellschaftlichen Formen zu wahren, auch wenn welterschütternde Ereignisse im Gange sind. Vor dem Abendessen wurden noch Pläne erörtert. Am Abend leuchtete die Fensterflucht der Prager Burg hell auf. Hitler feierte dort seinen letzten unblutigen Sieg durch einen Empfang. Kaum 100 Meter trennten uns, welch Kontrast.
Auch Mary und Georg Jaksch haben die britische Botschaft besucht, den Ausgangspunkt der wohl wichtigsten Reise ihres Vaters.
Also als ich heute in der Botschaft war, fühlte ich doch die Emotionen hochkommen, denn es war enorm. Eine ganz simple Sache, zum Beispiel die Treppe hochzugehen, die mein Vater betreten hatte. Und wenn man das physisch nachvollzieht, hat man ein ganz anderes Erlebnis, als man es hat, wenn man es nur liest. Also es ist eine großartige Sache. Und ich denke, dass also unser Leben wird bereichert sein dadurch.
Nach einigen Tagen konnte sich Wenzel Jaksch als Monteur verkleidet aus der britischen Botschaft schleichen. In der Wohnung eines Freundes verkleidete er sich abermals, diesmal als Skitourist. Er traf Freunde, Helfer, Reisegefährten. Der Plan? Als Wintersportler getarnt, wollte die Gruppe den Weg über die Beskiden ins noch freie Polen finden. Zunächst stiegen Jaksch und seine Freunde in Prag in den Zug.
Als wir schon hofften, in unserem Wagen ziemlich allein zu sein, kamen noch 6 gestiefelte Herren mit Aktentaschen und Kleingepäck auf den Bahnsteig, steuerten geradewegs auf unseren Wagen zu und füllten das Abteil nebenan. War es Gestapo, waren es Parteifunktionäre? Auf jeden Fall gehörten sie zur triumphierenden Seite. Schon bei der Annäherung dieser unangenehmen Reisegenossen begannen wir die vereinbarte Komödie gut gelaunter Wintersportler zu spielen. Aus den Rucksäcken kramten wir umständlich Orangen, Schinkenbrote und Schnapsflaschen hervor. Banale tschechische Redensarten Karels beantworteten wir mit schallendem Gelächter, das manchmal etwas rau aus der Kehle kam.
In diesen Stunden ging es ums nackte Überleben. Leicht gefallen ist seinem Vater der Abschied aus Böhmen dennoch nicht, weiß Georg Jaksch.
Gerade wenn wir den Titel von seinem Bericht sehen, Abschied von Böhmen, dann wissen wir aus unserer eigenen Erfahrung, welche tiefe Liebe er für dieses Land verspürte. Und wie er oft in stillen Momenten über diese Jugenderfahrungen in Böhmen nachdachte und wie das ihn immer sehr bewegte. Und wir als Menschen unserer Zeit, die in vielen Ländern gelebt haben und so weiter, haben diese tiefe Verwurzelung nie so kennengelernt wie die damalige Sudetendeutschen oder die deutschen Einwohner in Böhmen.
Die letzten Kilometer in Böhmen, die legten Wenzel Jaksch und seine Gefährten über tief verschneites Gebiet auf Skiern zurück.
Auf der Passhöhe war ein Gasthaus, von dem aus unser Weg eingesehen werden konnte. Kminek befürchtete, dass dort eine SS-Abteilung stationiert sei. Wir schlugen vor, er möge zur Erkundung vorausfahren, während wir gedeckt in einer Schneemulde warteten. Von dieser Mulde aus sahen wir Lastwagen mit deutschen Soldaten in Richtung Slowakei durchfahren. Einige winkten uns zu. Vielleicht waren es auch Wintersportler, die sich sagten, wie schön haben es doch die Tschechen. Kminek kam auf Umwegen ziemlich verstört zurück. Im Gasthaus sei SS stationiert, berichtete er. Es blieb nur übrig, in respektvoller Entfernung die Vorbeifahrt zu wagen. Wir fuhren in lockerer Formation los. Die bunte Zusammensetzung unserer Gruppe schien diesmal ein Vorteil zu sein. Zwei Frauen mit leuchtenden Pullovern, zwei Uniformierte und einige gepäcklose Männer, das sah sehr nach einer harmlosen Geländefahrt aus.
Also wenn ich diesen Text lese, habe ich das Gefühl, zurückreisen zu können in eine Zeit, die ich gar nicht selber erlebt habe, aber die bestimmend war für mein Leben, nicht nur für das Leben meines Vaters, sondern auch für mein Leben. Es ist so, als ob dass ich meine Wurzeln zum ersten Mal so richtig spüren kann.
Sagt Mary Jaksch, kurz bevor sie sich selbst aufmacht in die ostböhmischen Beskiden. Die polnische Grenze verläuft heute nicht mehr genau da, wo sie 1939 verlief. Der Weg von Georg und Mary soll aber der gleiche sein wie der ihres Vaters.
Die Müdigkeit der letzten Tage machte sich fühlbar. In unserer Gruppe war nun Sacher das schwächste Glied geworden. Er bekam Herzbeschwerden und war nahe daran, schlapp zu machen. Sobald wir uns wieder ein Stück hinaufgearbeitet hatten, hörten wir von unten seine flehende Stimme, ihn nicht zurückzulassen. Die Situation wurde immer qualvoller. Wir wussten, dass die polnische Grenze schon sehr nahe war und kamen immer langsamer vorwärts. Sollte all die Anstrengung dieser Grenzfahrt im letzten Augenblick zu Schanden werden? Zwei Grenzposten, die unserer frischen Fahrtspur gefolgt wären, hätten uns spielend einholen können. Doch die Götter waren uns gnädig. Nachdem wir den Kamm erreicht hatten, fuhren wir noch ein Stück in den dichten Wald hinein. Dann streifte der Führer die Schneerinde von einer Fichte, zeigte uns eine markierte Stelle am Stamm und sagte, hier ist Polen.
Wenn Georg und Mary Jaksch nun den Fluchtweg ihres Vaters nachgehen, dann sehen sie in der Erinnerung mehr als bloß eine Familiensache. Georg Jaksch.
Diese Reise zum Beispiel ist nicht irgendein individuelles Erlebnis, sondern diese Reise steht für das Leben und das Drama und die tragischen Ereignisse, die so viele Menschen damals erlebt haben. Und innerhalb dieser Tragik ist es für uns sehr wertvoll zu sehen, wie unser Vater sich sehr eingesetzt hat für seine Mitmenschen. Er hat seine persönlichen Belange zurückgelassen. Er hat damals nur an seine eigenen Leute gedacht und er äußert sich auch dazu in seinem Bericht. Und ich denke, diese Hingabe anderen Menschen gegenüber, die ihm nahestanden, ich meine, das ist ein Modell auch für uns in unserer heutigen Zeit.
Die Familie Jaksch ging 1949 von Großbritannien nach Deutschland. 1953 wurde Wenzel Jaksch Bundestagsabgeordneter der SPD, später Präsident des Bundes der Vertriebenen. Er habe sich stets für die Aussöhnung von Deutschen und Tschechen eingesetzt, sagen seine Kinder, und früh den Traum eines geeinten Europa geträumt. Wenzel Jaksch starb 1966 bei einem Verkehrsunfall.
Soweit unser Ausflug in die tschechische Geschichte. Nun aber wollen wir, wie an jedem Samstag um diese Zeit, mit Ihnen gemeinsam wieder für knapp 3 Minuten Tschechisch lernen. Und dabei geht es heute sehr spielerisch zu, im doppelten Sinne. Denn Markéta Kachlíková hat für Sie eine Lektion zum Thema Spiele zusammengestellt. Mit ihr im Studio liest Martina Schneibergová. Sie hören die Wiederholung unserer Lektion vom Freitag.
Willkommen bei Tschechisch gesagt. Wissen Sie, was das derzeit laufende Musikfestival Prager Frühling mit der kürzlich beendeten Eishockey-WM in Bratislava verbindet? Beide Veranstaltungen haben eigentlich kaum etwas gemeinsam. Dennoch, bei beiden wird gespielt.
Rad.
Und mit dem Wort spielen wollen wir auch im heutigen Sprachkurs spielen.
Hrazi.
Wenn man musiziert, spielt man ein Instrument.
Hrát na hudební nástroj.
Im Tschechischen kommt immer die Präposition auf dabei vor, also auf dem Klavier spielen.
Hrát na klavír.
Und so weiter. Dementsprechend ist auch die Redewendung entstanden, jemandem auf den Nerven zu spielen.
Hrát někomu na nervy.
Das ist nicht ganz dasselbe, wie jemandem auf die Nerven zu gehen, denn gemeint ist eine bewusste Provokation. Auch im Sport wird gespielt, und zwar meistens mit einem Ball. Tennis spielen.
Radtennis.
Oder aber etwa Fußball spielen.
Radfußball.
Spielen kann man auch Karten.
Radkarte.
Oder aber etwa Schach.
Radschachy.
Mit einem Kind.
Radsi s dítětem.
Spielt man meistens ein Kinderspiel wie etwa Fangen spielen.
Radsi nahoněnou.
Und Verstecken spielen.
Radsi naschovávanou.
Oder man spielt mit Spielzeug.
Radsi s hračkami.
Spielt man aber mit dem Feuer,
Razis ohnem,
dann wird es ziemlich gefährlich. Zweideutig ist, wenn man Theater spielt,
Rad divadlo,
dann führt man entweder tatsächlich eine Theaterrolle aus oder man gaukelt etwas vor. Und wir spielen jetzt mit dem Gedanken,
Razis myšlenkou,
Schluss zu machen. Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Soweit unser Sprachkurs für heute. Jetzt aber spielen wir nicht mehr, sondern es wird ernst. Und zwar ernst für die Vögel. Vogelschreck, Starrenschreck oder Vogelscheuche. Was stellt man sich heutzutage darunter vor? Vielleicht nur oder vor allem pyrotechnische Munition wie Knallpatronen oder Luftböller, die aus Signal- und Schreckschusswaffen abgefeuert werden. Von der Blitz- und Knallwirkung der Explosion machen immer mehr Landwirte, Obstbauern und Jäger Gebrauch, wenn sie Vögel und Schwarzwild vertreiben wollen. Was ist aber mit den alten guten Vogelscheuchen passiert? Darüber weiß der tschechische Fotograf Rudolf Schmid sehr viel. Denn er fotografiert schon seit geraumer Zeit Vogelscheuchen. Durch seine Fotos versucht er zu veranschaulichen, dass sie keineswegs nur Stangen mit zerfetzten Klamotten sind. Seine jüngste Fotoausstellung im Kinski Lustschloss in Prag-Smichow hat Jitka Mladkova für Radio Prag besucht und stellt Ihnen nun den Vogelscheuchenexperten im Kultursalon vor.
Der sieht ja aus wie eine Vogelscheuche. Wer kennt nicht diese emotionale und eindeutig negative Aussage? Die Spezies, mit der man als Mensch im gewissen Sinne ungerechterweise verglichen wird, verschwindet zunehmend aus der heutigen Kulturlandschaft. Auch in Tschechien ist ihre sanfte Art des Ernteschutzes nicht mehr wie früher gefragt. Für ihre vielen Dienstjahre hätten die Vogelscheuchen wenig Dankbarkeit erfahren, aber das wolle man nachholen, so Petr Janeček gleich Leiter der ethnografischen Abteilung des Prager Nationalmuseums. Janacek hat vor kurzem die Fotoausstellung Strašáci Plašiči a Animisté, auf Deutsch kurz Vogelscheuchen, eröffnet. Seiner Meinung nach dokumentieren die Vogelscheuchen von heute modische sowie technologische Trends in der Gesellschaft. Doch dass sie trendy sind, damit ist für den Fotografen Rudolf Schmid zu wenig gesagt. Ihm nach haben die Vogelscheuchen auch ein eigenes Leben.
Auch unbelebte Gegenstände haben doch ein Leben und eine Lebensgeschichte. Ich habe zum Beispiel verliebte Vogelscheuchen gesehen, die sich innerhalb von 2 Jahren getrennt haben. Sie kamen zusammen und gingen auseinander. Wenn man aufmerksam das Leben einer Vogelscheuche verfolgt, findet man viele Gemeinsamkeiten mit dem menschlichen Leben. Ich persönlich finde darin Urfundamente solcher Phänomene wie Liebe, Einsamkeit, Tod und ähnliches mehr.
Rudolf Schmid lebt in Prag, verbringt seine Zeit aber gerne auf dem Land, um Vogelscheuchen zu fotografieren. Allerdings nur die auf Feldern, in Gärten oder Weinbergen. Ihrer Poetik wandert er seit bereits 17 Jahren nach. Seine erste Aufnahme einer bewusst gesuchten Vogelscheuche sei entstanden, als er diese Artefakte der Kulturlandschaft aus zweierlei Blickwinkeln wahrzunehmen begann, nämlich als Ethnograf und als Soziologe, so Schmid. Der studierte Soziologe behauptet aber gleichzeitig, kein Soziologe zu sein. Statistiken und Fragebögen hätten ihn nie interessiert, sondern die visuelle Soziologie, also die Nutzung der Fotografie in der Forschung. Als Hochschulpädagoge lehre er seine Studenten, so Schmid, die Welt durch das Visuelle wahrzunehmen. Er selbst nennt sich einen Glotzer, einen Beobachter also, der sich für Geschichten interessiert. Seine elementare Definition lautet, eine Wäscheleine verrät mehr als ein Fragebogen. Schmids intime Beziehung zu den Vogelscheuchen hat ihn bewogen, vor 6 Jahren ein neues wissenschaftliches Studienfach an der Masaryk-Universität in Brünn ins Leben zu rufen. Als Gastlehrer gibt er dort Unterricht im Fach visualisierte Soziologie.
Man hat sich über mich als einen Vogelschreckologen lustig gemacht. Und so habe ich mir gesagt, dass jede Fachwissenschaft auch einen lateinischen Namen haben muss. Und den habe ich aus dem Wort Pterikulus, Vogelscheuche, abgeleitet. So entstand die Pterikulologie. Ich bin also, wenn Sie so wollen, Ihr Begründer.
Bis heute hat Schmid über 30 Fotoausstellungen im In- und Ausland veranstaltet. Im Museion, der ausgelagerten Volkskundeabteilung des Nationalmuseums mit Sitz im Prager Kinskelus-Schloss, sind dieser Tage großformatige Farbfotos von Vogelscheuchen aus ganz Tschechien zu sehen. Die meisten aber stammen aus den südmährischen Weinbergen. Die Namen der Vogelscheuchen hat der Autor aus der Menschen- oder Märchenwelt entnommen, zum Beispiel Michael Jackson, Sumo-Kämpfer, Batman, Dornröschen, Rattenfänger oder Breakdancer. Schmids Ausstellung bietet allerdings nur eine kleine Kostprobe im Vergleich zu seinem reichhaltigen Archiv. Dieses hat er aus 2 persönlichen Gründen angelegt.
Ich habe den Vogelscheuchen versprochen, sie alle zu fotografieren. Erstens zu dokumentarischem Zweck. Gleichzeitig aber trete ich an sie auch auf dem intimen fotografischen Weg heran, um in ihnen andere Wesen zu entdecken. Um also etwas anderes zu entdecken, als ihre Schöpfer ursprünglich im Sinn hatten. Wenn ich aber etwa bei der Vernissage von jemandem einen anderen Namen zu hören bekomme, der besser zutrifft als der, den ich für das Foto ausgedacht habe, wird es umbenannt.
So ist zum Beispiel tschechischer Obstbauer auf Vorschlag eines Ausstellungsbesuchers auf den Namen Michael Jackson umgetauft worden. Rudolf Schmid ist oft auf Reisen im In- und Ausland, um neue Vogelscheuchen aufzuspüren. Außerdem verfügt er über ein Netz von Freunden, die für ihn weltweit auf der Suche sind. Vogelscheuchen gäbe es überall dort, wo man etwas auf Feldern anbaut, sagt Schmid. In seiner Sammlung findet man daher Vogelscheuchenfotos auch aus exotischen Ländern wie dem Iran, Jemen, Indonesien oder etwa aus Las Vegas. Im Prinzip gäbe es zwischen ihnen aber keinen Unterschied, so der neuzeitliche Terikulologe.
Es handelt sich um ein Urphänomen. Meistens ist es ein aus Holzstangen gefertigtes Kreuz, an dem etwas hängt. Es gibt zwar Theorien, die in dieser Konstruktion das Kreuz als christliches Symbol interpretieren. Ich kann mich damit aber nicht identifizieren. Die Kreuzkonstruktion ist viel älter. Es ist eigentlich eine minimalistische Nachbildung der Menschenfigur. Auch die muslimische Vogelscheuche besteht aus einem Kreuz und unterscheidet sich nur durch islamische Kleidung. Kurzum, überall dort, wo etwas angebaut wird, haben die Vogelscheuchen Schwestern und Brüder.
Die Vogelscheuchen verschwinden aber immer mehr von ihrem angestammten Ort, den Kartoffel-, Gemüse- oder Maisfeldern. Das kann Rudolf Schmid nur bestätigen.
Mit großem Bedauern nehme ich wahr, wenn ein kleines Feld einer riesengroßen Feldfläche einverleibt wurde oder wenn es dicht mit Unkraut bewachsen ist. Die Vogelscheuchen verschwinden und werden eigentlich durch nichts anderes ersetzt. Heutzutage kaufen ja auch die Leute, die auf dem Lande leben, die Zwiebeln oder Kartoffeln lieber im Supermarkt.
Einen Landschaftswandel erlebte der Fotograf kürzlich in der westslowakischen Orava-Region, die sich einst durch eine besonders hohe Vogelscheuchendichte ausgezeichnet habe.
Dort gab es einst tausende kleine Felder und tausende Vogelscheuchen. Heute sind die Felder vollkommen überwuchert und nicht mehr wiederzuerkennen. Die früher an Vogelscheuchen reichste Landschaft ist vogelscheuchenfrei.
Im Übrigen, ein Stock, der mit einer Plastiktüte behängt wurde, ist für Schmid nicht akzeptabel. Man müsse sich schon Mühe geben, um eine echte Vogelscheuche zu schaffen, die wie ein Mensch gekleidet ist.
Ich fotografiere nur authentische Vogelscheuchen, von denen die Menschen seit Tausenden von Jahren geglaubt haben, dass sie über Abschreckungsfähigkeit verfügen. Die künstlich wirkenden Vogelscheuchen, die Leute heutzutage in ihren Vorgärten platzieren, mag ich nicht. Die herkömmlichen Vogelscheuchen haben etwas Besonderes an sich, was mich interessiert und womit man weiterarbeiten kann.
Wäre er selbst eine Vogelscheuche, dann unbedingt im südmährischen Bielowice, findet Schmid. Dort stecke man die Vogelscheuchen in besonders schöne Kleider, sagt der Fotograf mit einem Augenzwinkern. In der Nähe von Bielowice sei aber noch eine andere Besonderheit zu sehen. In unmittelbarer Nähe der hübschen weiblichen Vogelscheuchen baumelten ihre überwiegend als Männer gekleideten Pendants mittleren Alters an Galgen. Auf die Frage, wie er erkannt haben will, dass sie ausgerechnet mittleren Alters seien, antwortet Schmid simpel, er sei doch ein Vogelschreckologe.
Die Fotoausstellung Vogelscheuchen ist derzeit noch bis zum 6. Juni zu sehen. Ab dem 7. Oktober dieses Jahres wird sie am selben Ort, also im Kinski-Lustschloss, erneut gezeigt. Die zweite Gelegenheit, sich mit den Vogelscheuchen-Fotos von Rudolf Schmid vertraut zu machen, bietet sich dann bis zum 20. November dieses Jahres. Das war sie auch schon wieder, unsere Samstagssendung vom 21. Mai 2011. Wenn Sie Zeit und Lust haben, können Sie uns stets auch im Internet besuchen. Unter www.radio.cz finden Sie alle unsere Beiträge zum Nachlesen und Nachhören. Am Mikrofon verabschiedet sich im Namen aller Beteiligten Lothar Martin. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Musik
Posloucháte vysílání rádia.